ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Moritz Klose, Biologe, Wildtierforscher, Geschäftsführer des NABU International und Autor des Buches Im Reich der Bären, die geheimnisvollen Gebieter des Waldes. Willkommen, Herr Klose.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ich bin Ulla Azat. Bär oder kein Bär? Starten wir mit einem Spiel, einfach mal um die Vielfalt der Bären auf dieser Welt zu zeigen. Aber nicht alles, was nach Bär klingt, ist auch ein echter Bär. Herr Klose, Sie sagen Stopp, wenn es kein Bär ist, okay?
In Ordnung, legen wir los.
Brillenbär, Nasenbär.
Stopp.
Schwarzbär, Grizzlybär, Honigbär.
Stopp.
Koalabär.
Stopp.
Eisbär, Lippenbär, Kragenbär, Malaienbär, großer Pandabär, Waschbär.
Stopp.
Atlasbär, Braunbär, Ameisenbär.
Stopp.
Puderbär.
Naja, lassen wir ihn mal gelten.
Halten wir fest, auch ein großer Panda ist tatsächlich ein Bär. Brunobär war ein Braunbär, bekannt als Problembär. In Ihrem Buch kommt man vielen Bären angenehm nah und man lernt sie auch von ihren besten Seiten kennen und versteht ihre wichtige Rolle fürs Ökosystem. Was haben denn die Kleinen mit den ganz Großen zu tun?
Sie sind ja sogenannte Spitzenprädatoren, Raubtiere und sind aber verwoben natürlich mit anderen Tieren und letztendlich mit den Pflanzen auch. Da gibt es ganz spannende Studien, die sich das mal angeguckt haben, zum Beispiel die Schwarzbären, die einen Einfluss auf die Pflanzen haben. Ist es so, dass eine Studie aus Nordamerika tatsächlich zeigt, dass Pflanzen in der Nähe von Ameisennestern, die durch Bären beschädigt wurden, dass die besser gedeihen. Und das hat folgenden Grund. Ameisen, das weiß man vielleicht, die haben ja eine enge Beziehung mit Blattläusen, eine sogenannte Symbiose. Die melken die und ernähren sich von diesem süßen Honigtau, den zuckerhaltigen Lösungen, die da rauskommen. Und wenn ein Bär so ein Ameisennest zerstört, dann sind also weniger Ameisen in der Nähe, also auch weniger Ameisen, die Blattläuse beschützen können vor anderen raubenden Insekten. Mhm. Das heißt, jetzt können mehr raubende Insekten kommen und die fressen dann die Blattläuse weg und somit geht es den Pflanzen besser. Verstanden?
Ja, wenn die Blattlaus weg ist, kann die Pflanze wachsen.
Genau.
Sie sagen, es sind Schlüsseltiere. Der Schlüssel genau wofür?
Ja, der Schlüssel für stabile, für funktionierende Ökosysteme. Ich meine, wir wissen es alle, wir befinden uns nicht nur in einer Klimakrise, sondern auch in einer Artenkrise. Manche Forscher sprechen davon, dass in den nächsten Jahrzehnten bis zu 1 Million Tier- und Pflanzenarten tatsächlich verschwinden können. Und da ist es total wichtig, dass wir versuchen, alle Arten, Pflanzen, Tiere zu schützen und zu erhalten.
Ja, man weiß es, aber es passiert halt nicht genug. Der Umgang mit Bären ist ganz unterschiedlich. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
In Europa hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr viel getan beim Bären. Und da sehen wir, dass sich in den letzten Jahrzehnten die Bestände erholt haben, dank strenger Schutzmaßnahmen. Wir haben rund 20.000 Individuen in Europa und es gibt einige Länder, in denen waren Bären nie ausgestorben oder wurden nie ausgerottet. Und da sieht man, dass es da natürlich eine gewisse Erfahrung und Tradition im Umgang mit Bären gibt. Zum Beispiel in den Karpaten in Rumänien, da leben wohl in Europa die meisten Braunbären, 6.000 bis 8.000 Stück. Auch in Skandinavien gibt es eine ganze Menge. Und hier sehen wir, dass die Bären da fester Teil der Geschichte sind, von Traditionen. Und ich habe das Gefühl, dass man da auch ein bisschen weniger aufgeregt mit dem Braunbären, mit dem Thema Bär umgeht.
Also ich habe zunächst mal gedacht, die leben deshalb am besten in den Karpaten oder in Rumänien, weil es einfach so dünn besiedelt ist, dass es zu weniger Konfrontationen kommt. Aber Sie haben erwähnt, dass auch der Umgang oder die Wahrnehmung des Bären eine andere ist. Was ist denn das für eine Wahrnehmung, die Bär und Mensch nebeneinander leben lässt?
Ja, ich denke, es ist tatsächlich die Tradition, einfach sehr nah an der Natur, in der Natur zu wohnen. Und man ist es gewohnt, dass da Bären, Luchse, Wölfe, also eine ganze Reihe von Wildtieren sind. Mhm. Und nicht umsonst haben sich da ja auch gewisse Praktiken entwickelt, wie man im Prinzip mit diesen Tieren auch leben kann. Ne? Also ein Konfliktfeld ist natürlich das Thema Herdenschutz. Ja? Schafe, die gerissen werden durch Bären oder Ziegen. Da gibt es in Rumänien die lange Tradition bestimmter Herdenschutzhunderassen, Hütehunderassen. Und da gibt es tatsächlich auch Schäfer bzw. Hirten, die die ganze Zeit bei der Herde sind. Das ist da selbstverständlich. Das kann man sich hier in Deutschland zum Beispiel, wo wir in den letzten Jahren ja auch vereinzelte Bären hatten, die zurück zu uns gekommen sind, kann man sich das nicht vorstellen, eigentlich, dass ein Hirte den ganzen Tag 24 Stunden bei der Herde ist. Vielleicht auch noch ein spannendes Beispiel, ein Blick wo ganz anders hin, und zwar nach Indien, wo es den Lippenbären gibt. Mhm. Der kommt also nur auf dem indischen Subkontinent vor, gibt rund 20.000 Tiere. Der Lippenbär gilt als eines der gefährlichsten oder aggressivsten Bärenarten. Jedes Jahr kommen Menschen zu Tode, werden verletzt durch den Bären. Und trotzdem schreit da niemand danach, wir müssen die Bären jetzt ausrotten. Dort in Indien hat das aber tatsächlich einen religiösen Hintergrund, was ich auch total spannend finde. Da gibt es noch viel, viel mehr Wildtiere, auch gefährliche Wildtiere. Da kommen jedes Jahr viele Menschen durch Schlangenbisse zu Tode, auch durch Tigerangriffe oder Leoparden. Und ich glaube tatsächlich hat das viel mit dem Buddhismus zu tun, mit der Religion, dass man sagt, okay, jedes Geschöpf hat ein Bleiberecht und eine Aufgabe in der Natur, im Kreislauf der Dinge.
In Indien ist ja eben auch, ja, kennen wir alle die Kuh heilig. Darf man auch nicht einfach so abschlachten. Also ich denke, wenn man das vergleichen würde, ist es schon sehr, sehr unterschiedlich. Über Problembären sprechen wir gleich nach der ersten Musik, die mein Gast mitgebracht hat. Moritz Klose, Wildtierbiologe, und ein Buch hat er auch veröffentlicht, Im Reich der Bären, die geheimnisvollen Gebieter des Waldes. Ja, die Musik, die er mitgebracht hat, die heißt Pacific Coast Highway von der Band The Hip Abduction featuring Trevor Hall. Ja, fahren wir mal den Pacific Highway entlang mit dem Titel. Warum haben Sie sich den ausgesucht?
Ich liebe dieses Lied und ich liebe die Pazifikküste in Nordamerika. Diese Region gehört mit zu meinem Lieblingsökosystem auch. Da gibt es gemäßigte Regenwälder. Also da hat man ganzjährig viel Regen, milde, kühlere Temperaturen und hat diesen Regenwald, wo Farne überall sind, wo Flechten von den Bäumen hängen. Und das ist so ganz mystisch. Und da wachsen ja auch die größten Bäume der Welt, die Redwoods. Und tatsächlich gibt es da auch Bären an der Pazifikküste. Und zwar im Yosemite-Nationalpark. Zugegeben ist jetzt nicht ganz an der Küste, aber ein paar hundert Kilometer inland. Im Yosemite-Nationalpark, da hat man Anfang der 1920er Jahre tatsächlich noch Bären gefüttert. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Aber da waren die Bären, die Schwarzbären, wirklich eine riesige Touristenattraktion. Und man hat, da gab es ja noch keine richtige Mülldeponien oder Müllabfuhr. Und dann hat man einfach offene Müllhalden gemacht. Und die wurden dann zur Touristenattraktion, weil da immer mehr Bären hinkamen. Und das führte dann natürlich zu Problemen. Erst in den 70er Jahren wurden da diese Müllfütterplätze geschlossen. Ja, über Problembären und Müll und angefütterte Bären, da reden wir sicher später auch noch.
Auf jeden Fall. Fahren wir also erstmal den wunderschönen Highway entlang im Doppelkopf in HR2 Kultur mit Ulla Azat.
Pacific Coast Highway. Pacific Coast Highway. I left my soul on the Pacific Coast Highway. Yeah, I left my soul on the Pacific Coast Highway.
Pacific Coast Highway, gewünscht von Moritz Klose, Wildtierexperte und Autor des Buches Im Reich der Bären, die geheimnisvollen Gebieter des Waldes. Bären faszinieren, Bären fressen Schafe, im Märchen sogar kleine Kinder. Wann wird ein Bär zum Problem?
Ein Bär wird zum Problem häufig, wenn sich Menschen falsch verhalten. Und zwar, wenn Menschen Bären füttern, bewusst oder unbewusst. Oder wenn Bären sich von Menschen in die Enge gedrängt oder überrascht fühlen. Bekannt geworden ist ja hierzulande der Bär Bruno, der 2006 der erste Bär seit über 170 Jahren war, der nach Deutschland kam. Anhand seiner Familiengeschichte kann man ganz interessant erläutern, wann Bären zu sogenannten Problembären werden. Und zwar ist Bruno auch JJ1, also JJ1 genannt, der Sohn von Jörka und José. Und das waren zwei Bären, die im Rahmen eines Wiederansiedlungsprojektes im Trentino, also in Italien, freigelassen wurden. Die kamen aus Slowenien. Man geht davon aus, dass Jörka schon in Slowenien von Hotelbesitzern angefüttert wurde, letztendlich zur Touristenattraktion zu machen. Und dieses Verhalten hat Jörka dann an ihre Jungen in Italien weitergegeben, als sie dort zwei Würfe produziert hat. Beide Nachkommen, beide Würfe von Jörka, da gab es problematisches Verhalten, eben unter anderem bei Bruno und auch bei Gaia. Und die hat vor...
Seine Schwester, oder?
Ist das genau. Ja. Seine Schwester aus einem anderen Wurf allerdings, die ist erst ein paar Jahre später geboren. Und die hat vor 2 Jahren für Schlagzeilen gesorgt, weil sie zu dem tragischen Unglück geführt hat, als sie einen Jogger in Italien getötet hat. Man geht davon aus, dass Jörka ihren Bärenjungen beigebracht hat, in der Nähe von Menschen nach Futter zu suchen. Wenn Bären also Menschen mit Futter in Verbindung bringen, dann suchen sie zukünftig immer wieder in der Nähe von Menschen Futter und können dabei auch sehr, sehr dreistes Verhalten entwickeln, also dass sie an Autos gehen, dass sie Müllcontainer umstoßen, alles auf der Suche nach Fressen. Und das führt natürlich zu problematischem Verhalten. In Nordamerika gibt es ein Sprichwort, Fat Bear is a dead bear. Also ein gefütterter Bär ist ein toter Bär.
Mhm. Weil man den dann natürlich abschießen muss, damit er das nicht an seine Nachkommen weitergibt.
Ganz genau so ist es.
Ich habe gelesen, Bruno war für 40% der Risse verantwortlich. Ein Einzelgänger, der seine ganze Spezies in Verruf gebracht hat. Kann man das so sagen?
Ja, es sind immer wieder einzelne Tiere, die auffallen durch problematisches Verhalten, die dann stellvertretend natürlich für eine ganze Art stehen. Und man hört ja nicht von den Bären, die nicht gesehen werden, die sich unauffällig verhalten. Mhm. Im Trentino gibt es jetzt wieder rund 100 Bären. Die meisten davon sieht man ja nicht.
Stimmt das eigentlich, dass Bären Menschen gar nicht mögen? Mensch nur dann attraktiv ist, wenn er einen Rucksack trägt, wo vielleicht leckere Nahrung drin ist?
Eigentlich sind wir Menschen den Bären erstmal relativ egal, solange wir nicht als potenzielle Gefahr wahrgenommen werden. Mhm. Also deswegen gibt es ja auch die Hinweise, wenn man wandert in Kanada oder Nordamerika, dass man ein Bärenglöckchen dabei hat oder laut spricht und singt oder in Gruppen wandert. Ich beherzige das tatsächlich auch, dass ich, wenn ich da unterwegs bin, vor jeder Kurve in die Hände klatsche oder singe. Einfach, dass die Bären wissen, dass man da ist. Das ist total wichtig. Also die Bären, die wollen auch keinen Stress, ne? Aber wenn sie sich gefährdet fühlen, wenn sie sich angegriffen fühlen, dann schlagen sie zurück, dann greifen sie auch an. Ganz besonders gefährlich kann das werden, wenn Bärenmütter mit ihren Jungtieren unterwegs sind. Dann sind die wirklich sehr, sehr wachsam und wollen niemanden in der Nähe haben. Es hat übrigens damit zu tun, dass es bei Bären den Infantizid gibt. Das heißt, dass Bärenmännchen die Jungen von Bärinnen töten, um sich dann selbst fortpflanzen zu können und ihre Gene weiterzugeben.
Können Sie sich vorstellen, dass beispielsweise, wenn jetzt sehr dünn besiedelte Gebiete sind wie der Bayerische Wald, können Sie sich vorstellen, dass wir es ertragen würden, einwandernde Bären aus Tschechien dort zu dulden?
Ja, es gibt Modelle, die sich mal angeguckt haben, ob der bayerische Alpenraum oder der deutsche Alpenraum geeignet wäre, auch für Bären. Und da gibt es tatsächlich geeignete Regionen. Allerdings muss man schon sagen, dass Deutschland einfach sehr dicht besiedelt ist und dass es aller Voraussicht nach nie eine eigene deutsche selbstständige Bärenpopulation geben wird. Mhm. Also immer grenzübergreifend mit Österreich und Italien. Letztendlich zeigen uns ja die Bären, welche Gebiete sie für geeignet halten und welche nicht. Es hat in den letzten 5 Jahren auch eigentlich immer wieder Bärennachweise in Bayern gegeben. Die meisten davon waren, da haben sich die Bären vorbildlich verhalten oder haben sich auch nicht gezeigt. Man hat Bärenlosung gefunden oder hat Bären auf Fotofallen nachgewiesen. Also das zeigt ja auch, dass nicht jeder Bär, der hierher kommt, ein Problembär ist.
Wir haben vorhin, Herr Klose, schon darüber gesprochen, welche wichtige Rolle Bären für das Ökosystem Wald spielen. Und gibt es denn vielleicht dazu belastbare Analysen nach dem Motto, welche Vorteile hat der Bär, wenn wir den wieder haben, im Vergleich zu den Gefahren?
Ja, das ist so der Wunsch von uns, ne, dass man das ganz eindeutig nachweist. Das ist der Vorteil einer Art. Ich finde diese Frage danach sehr verständlich, aber tatsächlich tue ich mich ein bisschen schwer damit, weil wir ja auch in der Vergangenheit, war es so klar, man hat Arten danach bewertet, sind sie jetzt nützlich oder schädlich für den Menschen, für uns. Klar gibt es dazu Zahlen, man kann das belegen, zum Beispiel wie viel Geld auch durch den Tourismus über Bären reinkommt in eine Region. Ja. Aber letztendlich, wie ich schon sagte, spielen Bären eben auch eine Rolle, um Ökosysteme zu stabilisieren, zu erhalten. Und ich finde, Arten haben ja auch einfach ihrer selbst willen das Recht, dass wir uns um sie kümmern, dass wir sie schützen. Und ja, letztendlich ist das unsere Verantwortung.
Ja, das Bleiberecht, was wir vorhin am Beispiel Indien besprochen haben. Man kann das ja übertragen, also Bären, auch Wölfe, Luchse, die einen wollen sie wieder ansiedeln, die anderen grausen sich. Da läuft ja ein Riss durch die Gesellschaft. Den Luchs erträgt man vielleicht noch, aber auch der frisst Schafe. Beim Wolf steigt der Blutdruck enorm, beim Bären soll dann endgültig Schluss sein. Bleibt dann für den Jäger nichts mehr zu tun, wenn Wolf und Bär seine Konkurrenten sind?
Untersuchungen in Gebieten, wo Wölfe schon seit langer Zeit jagen, zeigen, dass sich vielleicht was verändert bei den Jagdstrecken, dass aber unterm Strich noch genug Jagdbeute für den Jägermensch und für die Wildtiere zur Verfügung steht. Es gibt ja auf der anderen Seite auch einfach ein hohes Nahrungsangebot für Rehe, für Hirsche, für Wildschweine. Wir leben in einer Kulturlandschaft und die Wildtiere, die greifen natürlich auch immer mehr auf Mais, auf Weizen, auf Raps zurück. Und insofern finden die Schweine auch im Maisfeld natürlich ein Paradies vor. Das heißt, es gibt sehr viele Beutetiere für die großen Beutegreifer, die zurückkommen. Und gleichzeitig gibt es auch noch genug zu jagen für den Jägermensch. Natürlich sieht man aber auch in manchen Regionen, wo der Wolf zurück ist, dass die Tiere, die Rehe, die Hirsche, das Rotwild, das Dammwild, dass das sein Verhalten vielleicht ändert. Dass es weniger berechenbar ist, dass es vor dem Jägerwolf, der jetzt zurückkommt, ausweicht. Und das kann natürlich sein, dass es jetzt für den Jägermensch etwas schwieriger ist, Jagdbeute zu machen.
Es gibt ja Studien in den schottischen Highlands. Da hat man Wölfe angesiedelt und genau abgezählt, wie viel man braucht, damit da nicht zu viel Dammwild dort herumläuft. Und das klappt ganz wunderbar. Also vielleicht ist das einfach auch eine Methode, um zu gucken, wie können alle zu ihrem sogenannten Recht kommen. Wie viel Bär muss man denn oder wie viel Wolf oder wie viel Luchs muss man in Herz und Hirn lassen, um eine ungefährliche Lösung für Mensch und Tier zu finden? Müssen wir einfach eine andere Haltung entwickeln?
Es ist eine Haltung und auch ein Lernprozess letztendlich. Für uns in Deutschland ist die Rückkehr von den großen Wildtieren schon ja noch eine relativ neue Geschichte. Ich sagte ja, seit 20, 25 Jahren kommen die großen Tiere zurück. Es gab hier über 150 Jahre lang keine Wölfe, Luchse, Bären. Und ich verstehe das total, wenn man das gar nicht einordnen kann. Ist das jetzt eine Gefahr, wenn ich in einen Wald gehe, wo es Wölfe gibt, wo es Bären gibt? Wie habe ich mich dazu verhalten? Aber gleichzeitig, wenn man so sich die Hauptkonfliktfelder anguckt, da geht es ja insbesondere um Nutztiere, dann geht es natürlich tatsächlich auch um eine Anpassung des Verhaltens der Tierhalter auch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, kennen Sie von Kübler-Ross die 7 Phasen der Trauer? Man sagt doch, erst ist Schock, dann Ablehnung, dann Akzeptanz, Lernen. Und ich habe das Gefühl manchmal, dass viele noch bei dieser Ablehnung einfach verharren und dass es ihnen schwerfällt, zu akzeptieren, dass die Wölfe jetzt tatsächlich da sind und dass sie nicht wieder ausgerottet werden. Wir wollen den Bären, den Luchs, den Wolf natürlich nicht wieder ganz ausrotten. Und insofern, glaube ich, führt eben nichts darum herum, dass Tierhalter sich darauf einstellen, dass die Wölfe wieder zurück sind. Und dabei müssen sie natürlich unterstützt werden. Also Stichwort Herdenschutz, das heißt ausreichend Finanzierung für entsprechende Zäune, für Herdenschutzhunde. Dabei müssen wir sie, denke ich, als Gesellschaft unterstützen.
Ganz interessant, dass Sie Kübler-Ross in diesem Zusammenhang nennen. Das ist ja eigentlich dieser Stufenplan, wie man mit Trauer umgeht, wenn man einen geliebten Menschen verliert. Da ist es her. Sie übertragen das jetzt auf den Umgang mit Wildtieren. Was wäre die nächste Stufe nach der Ablehnung? Die Akzeptanz.
Genau, die nächste Stufe wäre die Akzeptanz. Ich glaube, da wird nochmal unterschieden in rationale und emotionale Akzeptanz. Also, dass ich erstmal akzeptiere, okay, die Fakten sind nun mal so, und dass ich es dann auch irgendwann fühle letztendlich. Ja. Ne? Ich arbeite ja jetzt viel im internationalen Artenschutz. Vorher habe ich auch viel tatsächlich beim Thema Wolf gearbeitet und habe auch mit vielen Tierhaltern Kontakt und finde das auch ganz spannend, wie unterschiedlich da wirklich die Wahrnehmung ist und die Sichtweise auf die Rückkehr der Wölfe vor allen Dingen. Ein Tierhalter aus Sachsen-Anhalt, meinem Heimatbundesland, mit dem ich auch viel in Kontakt bin, der sagt letztendlich auch, okay, die Wölfe sind jetzt zurück, die haben hier ein Bleiberecht. Ich will auch nicht, dass die erschossen werden, weil das bringt mir nichts. Ich akzeptiere jetzt, dass ich Herdenschutz machen muss. Ich möchte dabei natürlich unterstützt werden, aber das ist dann auch okay für mich. Und der hat tatsächlich einen ganz guten Weg gefunden, trotz vieler Schafe, die er hat, in einer Landschaft mit vielen Wölfen ein Auskommen zu finden. Ja.
Bleiben wir nochmal bei der Trauer. Ihr nächster Song ist ein sehr trauriger Song. Der Song heißt Crow, Krähe. Es geht um Abschied. Es ist von der Band Bears Den, Bärenhöhle. Gewünscht hat sich diesen Song Moritz Klose im Doppelkopf in HR2 Kultur. Herr Klose, warum dieser Song?
Ja, das Lied ist wirklich sehr traurig, ich gebe es zu. Aber ich höre gerne traurige Musik, Folkmusik, Indie-Musik. Der Song hat eine Geschichte insofern, als dass ich in meinem Buch, habe ich vor jedem Kapitel, habe ich Zitate. Und da wollte ich eigentlich auch diesen Songtext abdrucken, weil ich dachte, Mensch, Bears Den, wie Sie schon sagten, Bärenhöhle, das passt doch ganz gut. Letztendlich gab es da aber Schwierigkeiten von dem Songverlag, vom Label, die Genehmigung zu holen. Eigentlich geht es in dem Lied darum, wie der Stiefvater von einem der Sänger der Band verstirbt und er hatte eine ganz innige Beziehung und die beschreibt er und spricht oder singt die ganze Zeit von einer Krähe und finde ich sehr berührend.
Wir hören von Bears Den Crow, gewünscht von Moritz Klose im Doppelkopf in HR2 Kultur.
I think of you much more than I would like to admit that I do before strangers. But there you are, whistling through the trees again, rustling through the leaves, my friend. A feather on my pillow lets me know that you're near. Remember the night that you arrived, December maybe 95. Your hair and your breath smell of John Player specials. a stranger who I learned to love, a friend when really no one was, my Daedalus, my wings to fly. Why'd you leave me behind? My beautiful crow, and all those black feathers perched deep in my soul, won't let me let you go. I never really thanked you for all of the light you brought into my mother's eyes. So many others tried. Her sadness since the day you left, she will not get out of bed. She stares out the window, smokes a black pack of JPS. I was out on St. Paul's when I heard about your fall, walking with Caroline. She bum smokes from time to time. I walked home alone that night. I could feel you when I closed my eyes. I looked up into the night and watched black feathers fall from the sky.
Moritz Klose heute zu Gast in HR2 Kultur im Doppelkopf mit Ulla Atzert. Sie sind geschäftsführender Vorstand des NABU International. Nach welchen Kriterien wird denn entschieden, ob ein Projekt startet?
Ja, der NABU hat vor 15 Jahren entschieden, dass die Verantwortung für die Natur- und Artenschutz nicht an den Grenzen Halt macht und dass wir uns global einsetzen müssen und wollen für den Artenschutz, für den Naturschutz, für den Klimaschutz. Als relativ kleine Stiftung sind es bei uns insbesondere Projekte, vielleicht auch mit einem beispielhaften Charakter, wo Mensch und Natur im Fokus der Projekte stehen. Das Thema Mensch-Wildtier-Konflikte zieht sich eigentlich durch viele unserer Projekte. Und Sri Lanka ist eines der Länder, wo es wirklich die meisten Konflikte zwischen Menschen und Elefanten gibt. Also 70 bis 80 Menschen sterben da jährlich, 300 bis 400 Elefanten werden in der Folge getötet. Und tatsächlich.
Wie sterben die Menschen? Werden die zertrampelt? Wie passiert das?
Die werden zertrampelt, die werden angegriffen, die werden bei der Arbeit auf ihren Feldern von Elefanten überrascht oder die Elefanten kommen auch in Dörfer, sie rennen Gebäude um. Letztendlich steht das exemplarisch dafür, dass immer der Platz einfach für Wildtiere weltweit immer geringer wird. In über 50% der Gebiete weltweit leben Menschen und Wildtiere zusammen. Was wir in Sri Lanka machen, wir unterstützen da eine Organisation, die Orangenbäume gegen Konflikte mit Elefanten pflanzt. Hört sich erstmal spannend an oder vielleicht auch komisch, aber durch Zufall haben die Kollegen vor Ort herausgefunden, dass Elefanten den Duft einer bestimmten Zitruspflanze nicht mögen. Mhm. Das heißt, die meiden dann wirklich diesen Ort. Und in Sri Lanka gibt es sehr viele Reisfelder, auch um einen Nationalpark herum, den Waskamuwa-Nationalpark, wo viele Elefanten leben. Und das heißt, in der Vergangenheit sind die Elefanten immer rausgekommen und haben dann die Reisfelder zerstört, dabei Menschen verletzt oder getötet. Und jetzt pflanzen wir dort mit unseren Partnern immer mehr Orangenhaine, so als natürliche Barriere. Und mittlerweile sind mehr als 11 Gemeinden Teil des Projekts. Und das hat nicht nur den Effekt, dass die Elefanten jetzt nicht mehr in die Dörfer kommen, die Felder zerstören, sondern tatsächlich haben die Menschen, die diese Orangen anbauen, sogar noch einen monetären Mehrwert, weil sie die Orangen auf dem lokalen Markt jetzt für viel mehr Geld verkaufen können als in Reis. Das steht im Prinzip exemplarisch für unsere Projekte, wo wir wirklich versuchen, einen Win-Win für Mensch und Natur rauszuholen.
Sie erhalten Spenden, Zuschüsse, gehen Kooperationen mit Unternehmen ein. Was sind das für Kooperationen? Wer macht da mit?
Ja, das sind Unternehmen, für die Nachhaltigkeit Teil der Firmenphilosophie ist, wenn man so will. Für die klar ist, okay, wir haben eine unternehmerische Verantwortung, uns für die Natur, für den Umweltschutz zu engagieren. Wir wählen das natürlich sehr sorgfältig aus und gucken, passen die Vorstellungen zueinander, passt das Thema, passt die Art.
Naja, das klingt ja immer gut, ne, was für die Umwelt zu tun. Aber ich denke da gleich an Greenwashing.
Ja, vielleicht ein Beispiel. Wir arbeiten mit einem Teeproduzenten zusammen, der Wert darauf legt, Tees nachhaltig herzustellen, nachhaltig anzubauen. Und da haben wir geguckt, was sind Regionen, wo der Tee hergestellt wird und wo wir gerne auch für den Artenschutz, für den Naturschutz aktiv sein wollen. Das ist zum Beispiel in Indonesien der Fall, wo wir Tieflandregenwälder schützen, eben mit der Unterstützung, weil dann ein bestimmter Betrag von dem grünen Tee, der dort auch in der Nähe, also in Indonesien, angebaut wird, geht dann in das Projekt direkt. Oder ein schwarzer Tee, der in Assam angebaut wird und davon geht ein bestimmter Teil in unser Nashorn-Projekt. Und dadurch sind wir erst in der Lage, die Nashörner und Tiger in Nordindien zu schützen mit Erfolg. Wir haben da eine Hundestaffel, mit der Wilderer abgeschreckt werden. Tatsächlich haben unsere Aktivitäten auch dazu beigetragen, dass der Bestand der Panzernashörner in den letzten Jahren gestiegen ist. Man hört ja immer von sinkenden Zahlen, insbesondere bei den Nashörnern, die durch Wilderei ganz besonders betroffen sind. Und in den letzten Jahren konnte die Zahl der Wilderer dort, der Wildereivorfälle, drastisch reduziert werden.
Diese Hundestaffel, die ist auch in Ihrem Jahresbericht abgebildet. Man sieht Schäferhunde. Wie funktioniert das? Auf was werden die trainiert?
Ja, das sind belgische Schäferhunde. Die werden darauf trainiert, sowohl Fallen als auch menschliche Gerüche, als auch Tiere oder Tierteile aufzuspüren, zu finden. Und die Hundeführer mit den Hunden, die sind dann regelmäßig mit Rangern der Nationalparkverwaltung auf Patrouille. Und allein aber schon, dass sie da sind und patrouillieren in der Gegend, hat eine abschreckende Wirkung auf die Wilderer.
Ich habe auch gesehen, der NABU will Lebensräume schützen, begeistert sich für Kröten, Kraniche, Käfer, will Lösungen für Natur- und Klimakrisen entwickeln, das haben Sie auch erklärt. Wie entwickelt sich der NABU in Deutschland und wie entwickelt er sich international?
Ja, der NABU ist der mitgliederstärkste Umweltschutzverband in Deutschland mit über 960.000 Förderern, Mitgliedern, Unterstützern. Wir als NABU-Stiftung sind unabhängig davon. Wir haben eben den Fokus als Stiftung auf die internationale Arbeit. Zurzeit gibt es rund 20 bis 25 Projekte in 16 Ländern. Letztendlich schlagen wir aber auch immer natürlich den Bogen zu unserer Verantwortung hier vor Ort. Also es geht auch viel um Zugvögel. Letztendlich müssen wir ja zum Beispiel unseren geliebten Weißstorch auch in Afrika schützen, damit er dann nach dem Winter hier wieder zurück nach Deutschland kommt. Ja, und hier in Deutschland lebt der Nabu natürlich insbesondere vom Ehrenamt, von den ganzen Nabu-Gruppen, die sich wirklich vor ihrer Haustür für den Artenschutz einsetzen, die Streuobstwiesen pflegen, die Krötenzäune unterhalten.
Man sagt ja auch, nur was der Mensch kennt, schützt er. Stimmen Sie dem zu?
Ja, wir müssen die Sachen kennen, sowohl emotional als auch rational, würde ich sagen. Wo wir wieder bei Kübler-Ross sind und rationale Akzeptanz und emotionale Akzeptanz. Und ich würde hier aber noch weitergehen. Wir müssen uns eigentlich rational, aber vor allen Dingen auch emotional für die Sachen, die wir schützen wollen, begeistern. Oder müssen die Menschen emotional natürlich dafür begeistern.
Man muss sie erreichen. Und wie ist es mit Naturfilmen? Sind das einfach hübsche Bilder, die uns vorgaukeln? Es gibt sie noch, die unberührten Flecken dieser Welt. Setzen solche Filme Impulse für mehr Artenschutz?
Ich denke, Naturfilme können auf jeden Fall Begeisterung wecken, wie einzigartig die Natur ist und wie schützenswert die Natur ist. Vielleicht fehlt manchmal am Ende so ein bisschen der Call to Action. Also was kann ich jetzt selbst dafür tun, um die Natur auch zu schützen? Ja, wie kann ich einen Beitrag leisten, damit die Natur letztendlich auch für zukünftige Generationen erhalten bleibt? Und vielleicht auch so ein bisschen der Aspekt, wieso ist die Natur für uns Menschen überhaupt so wichtig und nicht nur faszinierend, sondern auch Lebensgrundlage. Also dieses Bewusstsein, dass wir tatsächlich auf die Natur angewiesen sind und es eigentlich schon 5 vor 12 ist bei manchen Arten, in manchen Lebensraumtypen, das fehlt und das ist natürlich jetzt gerade auch schwierig. Ich habe das Gefühl, da gab es schon Zeiten, da ist man mehr auch und besser durchgedrungen als Naturschutzverbände mit diesen Themen. Aber jetzt gerade aufgrund der vielen Krisen und Veränderungen in der Welt, da ist ja Klimaschutz gerade eigentlich out.
Galapagos, Antarktis, Suriname, das sind ganz unberührte Gegenden und dann gibt es solche Reiseversprechen. Kommen Sie mit uns in den letzten Zipfel der Natur und schauen Sie sich die unberührte Natur an. Wie sehen Sie das? Sollte man da Refugien schaffen, Zaun drumherum und keiner darf mehr rein oder haben Sie eine bessere Idee?
Ja, was Sie da beschreiben und beobachten, ich würde das gar nicht auf diese Regionen beschränken. Ich finde, das ist ja ein globales Phänomen natürlich, dass der Tourismus immer mehr zunimmt und der Tourismus Regionen, Ökosysteme immer mehr zerstört. Ja, ich finde, man sieht das ja selber, wenn man vor einigen Jahren, vor Jahrzehnten wo war und da jetzt nochmal hinfährt, wie sich diese Dinge verändern. Nach der Schule habe ich Zivildienst in Neuseeland gemacht. Das hat mich natürlich auch unglaublich begeistert und berührt. Und ich habe jetzt auch wirklich Angst, tatsächlich hinzufahren wieder, weil was mir Freunde erzählen, dass es jetzt noch mehr Tourismus ist und man nicht mehr so allein da in der Natur ist, das macht mir schon auch Angst.
Gibt es sanften Tourismus aus Sicht des NABU?
Ja, ich glaube, es gibt Konzepte, wo sanfter Tourismus funktioniert, wo Rücksicht genommen wird. Es gibt natürlich auch spezielle Guidelines, die dann zusammen mit Artenschützern, Naturschützern, Wildtierbiologen entwickelt wurden, wie man jetzt Tiere beispielsweise beobachten kann, dass auch Besucherzahlen zum Teil reglementiert werden.
Also kann ich besser den Bären beibringen, den Menschen zu meiden, als dem Menschen beizubringen, den Bären nicht zu füttern?
Spannende Frage. Der Mensch ist häufig der Verursacher, wenn es zu Konflikten kommt, aber tatsächlich gibt es die einfacheren Mittel, Konflikte zu minimieren oder mit ihnen umzugehen, ist leichter erreichbar, indem man den Tieren bestimmte Grenzen setzt. Also da gibt es ja ganz einfache Methoden. Wir sprachen schon von Elektrozäunen, die wirklich wirksam sind, um Nutztiere vor Angriffen durch Wölfe oder Bären zu schützen. Aber wenn wir die Tiere unter Schutz stellen und immer mehr Tiere auch zurückkommen, dann müssen wir Menschen natürlich auch lernen, mit ihnen umzugehen und mit ihnen zu leben. Weil, wie gesagt, die Ursache für problematisches Verhalten ist häufig der Mensch. Und da trifft die Tiere eigentlich die wenigste Schuld.
Der nächste Musikwunsch heißt Know How und kommt von den Kings of Convenience featuring Feist. Gewünscht vom Bärenexperten und Biologen Moritz Klose, heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Dieser Talk ist übrigens auch jederzeit abrufbar in der ARD Audiothek, natürlich werbefrei. Einfach die App runterladen und hören, wann's gefällt.
Riding on this know-how, never been here before. Peculiarly interested, possibly that's all. Is history recorded? the tape. Surely I'm the pioneer. Castellations stay the same.
Bären sind nicht nur weltweit unterwegs, sie sind auch in unserer Sprache und in unseren Fabeln, in unseren Geschichten präsent. Und in jedem Kinderzimmer, da sitzen sie auch, die Teddybären. An Bären kommt keiner vorbei. Warum ist das eigentlich so?
Wenn man sich mal so einen Bär anguckt, letztendlich sehen uns die Bären ja ein bisschen ähnlich. So, im Vergleich mit allen anderen Wildtieren sehen uns Bären doch fast am ähnlichsten. Na gut, Affen natürlich Primaten, keine Frage. Aber der Bär sieht
das runde Gesicht.
Genau, das runde Gesicht ist es, die Ohren, die kleinen Augen, der Blick. Letztendlich ist es aber auch, glaube ich, das, was den Bären so umgibt. So dieses Mystische, das Sagenumwobene, natürlich die Stärke, die Kraft. Schon die Germanen haben im Bären wirklich einen starken Krieger gesehen. Berserker ist ein Begriff. Der Berserker, das heißt Bärenhemd oder Bärenfell. Und das waren ja so unberechenbare, bestialische Krieger bei den Wikingern. Davon sind auch Kinder natürlich begeistert und fasziniert. Und nicht zuletzt durch den Teddybär, der ja auf Theodore Roosevelt zurückgeht. Der hieß Teddy mit Spitznamen. Und da gibt es eine Geschichte, dass er 1902, war es glaube ich, auf der Jagd war, auf einem Jagdausflug. Und er wollte eigentlich einen Bären erlegen, aber es kam ihm kein Bär vor die Büchse. Damit der Präsident dann doch noch zu seinem Jagdglück kommt, hat man ihm dann für ihn einen Bären aufgespürt und dann einer Leine praktisch präsentiert. Und da hat sich Roosevelt aber geweigert. Er fand das nicht als sportlich, wenn er jetzt einen Bären erschießt, der da an der Leine zu ihm gebracht wird. Und die Geschichte verbreitete sich dann wohl sehr rasch in den Medien und wurde auch von einem Cartoonisten aufgenommen. Und da kamen dann Spielzeughersteller auf die Idee, Mensch, jetzt machen wir einen Teddybär. In Deutschland bekannt ist ja der Steif-Teddybär, der dann auch wirklich seit der Jahrhundertwende in den Läden und in den Kinderzimmern verbreitet ist. Ich erinnere mich auch noch, dass bei meiner Oma so ein golden plüschiger Bär mit beweglichen Armen auf dem Sessel saß. Und wenn man ihn gekippt hat, dann hat er so ein Geräusch gemacht, so ein Bärenbrüllen. Genau.
Durften Sie ihn kippen?
Ich durfte ihn kippen und ich habe ihn auch häufig gekippt. Aber ich fand ihn nicht so kuschelig. Er war irgendwie recht steif, so muss ich sagen. Aber er hat tolle Geräusche gemacht, vor denen ich mich auch ein bisschen gefürchtet habe.
Ja, ich weiß, dass die ersten Bären, also die ersten Teddybären, die hatten auch nicht so ein flauschiges Fell. Die waren recht hart. Gehen wir nochmal zu den Bären. Die sind Werbeträger, Sternbild, Wappentier. Sie haben schon gesagt, die Germanen, die sahen sie als Krieger und König der Tiere. Dann wurde er im Laufe der Geschichte angebetet, geachtet, aber auch gequält und getötet. Das heißt, diese verschiedenen Perspektiven auf den Bären, die sind auch sehr, sehr alt. Was tun Sie denn, wenn Sie zwischen die Fronten geraten? Also engagierte Tierschützer auf der einen Seite, Gegner auf der anderen. Da werden Sie ja als Wildtierexperte und auch als NABU-Geschäftsführer immer mal dazugeholt. Wie geht's Ihnen da?
Ich versuche natürlich mal zu verstehen, woher ein gewisses Gefühl, ein Unbehagen, eine Ablehnung gegenüber den Wildtieren herkommt. Und häufig sind das ja ganz nachvollziehbare Gründe. Und dann geht es darum zu gucken, okay, welche Kompromisse kann man vielleicht finden, welche auch möglicherweise einfachen Lösungen. Fällt mir wieder ein Beispiel ein von einem unserer Projekte, da geht es um Elefantenschutz rund um den Mikomasi-Nationalpark in Tansania. In der Trockenzeit gehen die Elefanten auf der Suche nach Wasser und Nahrung, verlassen da auch den Park und gehen in die Dörfer, gehen auf die Felder. Und wir unterstützen da eine Organisation, die eine schnelle Eingreiftruppe jetzt ins Leben gerufen hat. Und da werden dann die Menschen vor Ort, die Dorfbewohner mit Feuerwerken, mit Tröten und Raketen ausgestattet, um dann die Elefanten von den Feldern zu verscheuchen. Aber was ich sagen will, ich glaube, man muss eben verstehen, woher kommt die Motivation für eine mögliche Ablehnung. Und nur so kann man gucken, dass man vielleicht einen Kompromiss findet. Und da bin ich tatsächlich ein ganz großer Fan von, zu gucken, okay, wo gibt es Ansätze, die in der einen Gegend vielleicht funktionieren und funktionieren die vielleicht auch woanders. Da hatten wir tatsächlich beim WWF ein großes Projekt, wo wir mit 16 Ländern in Europa geguckt haben, wie leben die mit großen Beutegreifern zusammen und kann man die Ansätze, um Konflikte zu verhindern, kann man das irgendwie übertragen. Und da zeigt sich dann auch, es gibt Ansätze, die lassen sich übertragen, aber häufig ist es doch auch ein ja sehr spezifische kulturelle Hintergründe einfach, die jede Situation dann doch auch ein bisschen einzigartig machen.
Moritz Klose, Biologe, Wildtierforscher und NABU-Geschäftsführer international, heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur mit Ulla Atzert. Der letzte Musikwunsch, Idea 10 von Gibran Alcocer. Ich habe mich für die spanische Ausdrucksweise entschlossen. Ist das richtig?
Das ist, glaube ich, richtig. Das ist ein mexikanischer Pianist und der Song steht so ein bisschen stellvertretend einfach dafür, dass mir instrumentale Musik, also insbesondere Klavier- und Cellomusik auch total wichtig ist und ich die einfach auch sehr gerne höre und es gefällt mir sehr gut.
Vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben in die geheimnisvolle Welt der Bären. Vielen Dank für Ihren leidenschaftlichen Appell, die ökologische Bedeutung der Wälder und ihrer Bewohner von der Ameise bis zum Bären zu verstehen und zu schützen. Mit dem letzten Musikwunsch verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank fürs Dabeisein und fürs Weiterdenken und vielen Dank nochmal Ihnen, Moritz Klose, und alles Gute für Sie und den NABU International.
Vielen Dank für das Gespräch. Thank you.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.